Ihr habt den Teutoburger Wald, wir den Schwarzwald. Vielleicht der einzige Unterschied ist, dass ihr ziemlich lange nicht wusstet, ob es eure Stadt überhaupt gibt. Aber ich glaube, mittlerweile ist das ja geklärt. Und ihr könnt ganz zufrieden sein, Bielefeld existiert. Ich habe euch einen Text mitgebracht aus dem ersten Korintherbrief. Ich beschäftige mich zurzeit sehr viel mit dem Korintherbrief. Und wer ein Bibelleser ist, weiß ja, dass so, naja, der hat so ein bisschen den Ruf, das ein Problembrief zu sein. Ne? Da werden alle möglichen Probleme diskutiert. Ich bin froh, dass, wo ich neu wieder reingestiegen bin, mir erstmal angeguckt habe, wie sie gestartet sind. Das findet ihr in Apostelgeschichte 18, falls ihr das lesen wollt. Und wir entdecken, dass Korinth nach vielen schwierigen Erfahrungen, die Paulus gemacht hat, in Philippi, in Thessalonich, in Beröa, wo er immer wieder rausgeschmissen wurde aus der Stadt, endlich einen Platz gefunden hat, wo er ankommen konnte und wo er anderthalb Jahre gewirkt hat und was gestartet hat und ein gutes Fundament gelegt hat. Und sehr, sehr verbunden war mit den Menschen, die dort zu Christus gefunden haben. Aber trotzdem waren sie ganz schön herausgefordert in diesem Umfeld. Diese Stadt Korinth war damals, naja, wir würden vielleicht mit St. Pauli vergleichen, so ein Sündenpfuhl. Ne? Es war eine Hafenstadt mit einem entsprechenden Hafenregion, ne? Mit den entsprechenden Angeboten, die so da so laufen. Es war eine Stadt, wo es alle möglichen Religionen gab, alle sozialen Schichten gab es. Es gab die Superreichen, aber auch die Superarmen, alle möglichen Nationen. Und ich glaube, da hat Paulus wirklich Christus für alle verkündigt. Denn es waren alle irgendwie da. Aber keine Gemeinde wie Korinth kann uns zeigen, wie herausfordernd es ist, als eine christliche Gemeinde in einem Umfeld zu leben, zu arbeiten, zu wirken, das gegen einen steht, das gegen einen angeht. Dort entdecken wir ganz viele Fragen, die aufkommen, weil Leute zu Christus gekommen sind, einen neuen Glauben gefunden haben, Jesus kennengelernt haben, aber von was ganz anderem geprägt waren. Die sind nicht von der Kinderstube an den Gottesdienst gegangen, haben die Kinderstunde mitgemacht und kennen alle die biblischen Geschichten. Die kannten gar nichts. Die waren völlig, wie sagt man, unbeleckt. Und mussten alles für sich erst erringen. Kein Wunder, dass dann auch so manches schiefgegangen ist. Auf ethischem Gebiet, also die Lebensführung, wie sie unterwegs waren. Sie haben einfach so weitergemacht wie vorher auch. Und Paulus musste ihnen helfen zu erkennen, was bedeutet es, als Christ in dieser Welt zu leben. Und wisst ihr, ich glaube, das ist hochaktuell. Wir haben uns als Kirchen daran gewöhnt, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo die Kirche im Zentrum ist und alles irgendwie bestimmt. Aber die Realität ist, dass der christliche Glaube in unserer Gesellschaft maximal noch peripher ist in seinem Einfluss. Und das müssen wir einfach anerkennen. Aber ich finde das nicht so schlimm, denn die Situation ähnelt der Urgemeinde. Auch sie waren irgendwie solche seltsamen Typen, die irgendwie anders waren. Wusstet ihr übrigens, dass Kaiser Julian, das war ein bisschen später noch, als was wir hier in der Bibel finden, der bezeichnete die Christen als Atheisten, weil sie nämlich nur an einen Gott glaubten. Und damals gab es so viele und jeder durfte an glauben, was er wollte. Hauptsache, macht da nicht irgendwie Ärger. Aber die Christen schienen irgendwie Ärger zu machen und sie schienen die Leute zu beeindrucken, weil sie das wirklich ernst nahmen, was in ihrem Herzen war. Sie lebten das dort, wo sie sind. Ich muss das vorhin denken, wo Anne-Marie darüber erzählt hat, wie jetzt die Gebetstage gelaufen sind. Und jeder so in seinem Wohnzimmer ganz aktiv dabei ist. Ich glaube, das ist ein Sinnbild für das, was Gott eigentlich durch uns tun möchte. Nämlich, dass wir im Herzen erfüllt, da wo wir sind, im Geist verbunden, aber da, wo wir sind, unser Christsein leben. Es geht nicht darum, was wir glauben, in welche Kirche wir gehen. Das macht uns nicht zu besseren oder schlechteren Christen. Es geht darum, dass das, was unser Herz erfüllt, sichtbar wird in unserem Leben. Und vielleicht ist deswegen Corona ganz gut oder diese Krise, diese Pandemie oder wie immer das auch gerne bezeichnen möchte, wo wir vieles nicht mehr so tun können, wie wir es gewohnt waren. Viele Gemeinden, viele Christen sind erschüttert in ihren Gewohnheiten. Und das ist gut. Denn wir haben zu sehr geglaubt, dass in den richtigen Gottesdienst zu gehen, eine Stunde oder anderthalb Stunden lang einen Sitzplatz warm zu sitzen, dass das Christsein wäre. Aber ist es nicht. Und jetzt können wir es auf einmal nicht, jetzt müssen wir mal neu überlegen, was bedeutet es denn, Christ zu sein? Nun, jetzt kommen wir zu unserem Text. Ich will nicht zu viel Vorreden machen. Wir haben den Text aus der Neuen Leben Übersetzung an die Wand geworfen und ich lese ihn dann nachher nochmal aus meiner Menge Übersetzung. 1. Korinther, gleich am Anfang. Paulus hat nach einer Menge herausfordernde Themen mit ihnen zu besprechen. Es gab Probleme, es gab Krisen, es gab Anfragen. Was sollen wir tun, Paulus? Aber bevor er loslegt, legt er ein Fundament. Und das kann uns helfen, in diesen Zeiten wieder klar zu bekommen, was wichtig ist als Christ. Dieser Brief ist von Paulus, der durch den Willen Gottes zum Apostel von Christus Jesus berufen wurde. Und von unserem Bruder Sosthenes. Wir schreiben an die Gemeinde Gottes in Korinth, an euch, die Gott berufen hat. In Christus Jesus hat er euch geheiligt, so wie er die Gläubigen auf der ganzen Welt geheiligt hat. Alle, die den Namen von Jesus Christus, unserem Herrn, anrufen. Wir wünschen euch Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und Jesus Christus, dem Herrn. Ich kann gar nicht aufhören, Gott für die Gnade zu danken, die euch durch Jesus Christus gegeben ist. Durch ihn seid ihr in allem reich beschenkt. In aller Lehre, in aller Erkenntnis. Die Botschaft von Christus ist zur Kraft in eurem Leben geworden, sodass ihr mit allen geistlichen Gaben gesegnet seid, während ihr sehnsüchtig auf die Rückkehr von Jesus Christus, unserem Herrn, wartet. Er wird euch Kraft geben bis zum Ende. So werdet ihr an dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt, ohne Schuld sein. Gott ist treu. Er hat euch berufen zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unseren Herrn. Wenn ich mich auf eine Predigt vorbereite, dann lese ich in der Regel den Text erst mehrmals durch, gerne in unterschiedlichen Übersetzungen, und versuche einfach mal zu sagen, Herr, was spricht mich denn an? Was ist da so drin? Vielleicht ist euch das auch gleich sofort aufgefallen, was mir dann auffiel, nämlich dass ein Begriff sehr häufig genannt wurde. Ist es euch aufgefallen? Ich glaube, reinrufen darf man das. Vorhin habe ich auch ein paar Mal Halleluja gehört. Nee, Halleluja ist es nicht. Nicht einmal. Welcher Begriff wird hier sehr viel wiederholt? Fällt euch das auf? Das ist wie in der Kinderstunde. Ja, genau. In 80% der Fälle in der Kinderstunde ist Jesus die richtige Antwort. Hier so auch. Jesus Christus, und ihr müsst jetzt nicht anfangen zu zählen, ich habe das für euch übernommen, wird 9-mal hier genannt. 9-mal ist nicht zufällig 3-mal 3. Das findet man übrigens in Paulusbriefen immer wieder. Achtet auf diese 3er-Schritte. Jesus Christus durchzieht diesen Text wie ein roter Faden. Es geht um Jesus Christus. Ich werde es nachher nochmal betonen, ich möchte es jetzt nochmal bezeichnen. Das Christentum ist keine Religion. Es ist nicht ein System von irgendwelchen Glaubenssätzen, die man für wahr halten muss. Es ist nicht die Mitgliedschaft in einer Kirche, sondern es ist die Beziehung zu Jesus Christus. Es geht darum, diesen lebendigen Gott kennenzulernen. Es geht nicht darum, etwas für wahr zu halten, sondern diese Verbindung zu haben. Und die Einladung, und das haben wir heute eigentlich im Lobpreis, das war schon eine Evangeliumsverkündigung, was wir heute von euch angeleitet so gesungen und gehört haben. Nein, wir haben es ja nicht gesungen, wir haben nur gehört. Im Herzen haben wir gespielt und gesungen. Aber es war Evangelium. Dort am Kreuz. Wenn wir hinschauen und wir sehen Jesus Christus, was er für uns getan hat, dann entdecken wir, dass es nicht nur darum geht, hier, das sind die 5 Wahrheitspunkte, lernt die mal auswendig, dann reicht das. Und ihr könnt euch dann für Christen bezeichnen. Nein, es geht darum, dass wir diese Verbindung zu ihm haben und aufbauen. Und Paulus erinnert sie daran, wenn ihr Lust habt und ihr zu Hause Muße habt, lest doch nochmal Apostelgeschichte 18 und werdet entdecken, dass das genau das Fundament war, das Paulus damals schon gelegt hat. Er erinnert sie daran, vergesst das nicht. Der rote Faden ist Jesus Christus, er steht im Zentrum. Und die Frage lautet, wie ist meine Beziehung zu Jesus Christus? Das hat er selbst seine Jünger gefragt. Er sagt, was denkt ihr, wer ich bin? Und Petrus hat gesagt, du bist der Christus, der von Gott gesandt. Du bist der, auf den wir immer gewartet haben. Und dann sagt Jesus selber, das kannst du nicht lernen, das hat Gott dir offenbart. Und so ist wahres Christentum nichts, was wir lernen, nichts, was wir tradiert bekommen, weil wir in einer christlichen Familie aufwachsen, sondern es ist etwas, das wir gewinnen, da, wo wir Jesus Christus begegnen in unseren Herzen. Und ich kann nur beten und hoffen, dass jeder von euch, ihr, die ihr hier seid und auch ihr, die ihr zuschaut, dass ihr in so einem Moment gehabt habt und ihn immer wieder habt, wo Christus euch begegnet und ihr merkt, ja, das ist es. Darum geht's. Wen wundert's? Ich habe, wer mich gut kennt, Anne-Marie hat es jetzt nicht erwähnt, meine Gemeinde lacht dann immer. Es gibt immer 3 Punkte bei mir, weil ich denke, jeder kann auf 3 zählen. Und jetzt wundert euch nicht, dass jeder Punkt 3 Unterpunkte hat. Dann sind wir bei der Zahl 9. Keine Angst, ihr müsst es nicht auswendig lernen. Und ich möchte auch nur, dass ihr einfach aufmerksam gehört und wahrscheinlich wird der eine oder andere Punkt zu euch sprechen. Und das reicht. Aber es ist interessant, dass hier 9 Aspekte genannt werden von Paulus, die unser Fundament darstellen. Das, was wir wirklich brauchen. Wo Paulus, bevor er an all die Probleme rangehen will, sagt er, hey, ich erinnere euch daran, was euren Glauben ausmacht. Erstens, vergiss nicht deine Berufung. Berufung ist vielleicht ein hohes Wort, aber tatsächlich haben wir alle dieselbe Berufung. Und die heißt, folge mir nach. Jeder einzelne von uns, die wir Christen sind, die wir Christus kennengelernt haben, haben dieselbe Berufung, ihm nachzufolgen. Wir haben eine unterschiedliche Sendung. Der eine wurde zum Pastor gesandt, andere sind in ihr Umfeld gesandt, dort als Christen unterwegs zu sein. Da ist ein Unterschied, aber in der Berufung sind wir alle gleich. Deswegen gibt es keine Unterschiede im Reich Gottes. Wir sind alles Nachfolger Christi, Brüder und Schwestern. Egal, welche Hautfarbe wir haben, egal, welche Sprache wir sprechen, egal, wie klug wir sind oder eben nicht so klug, wir sind alle gleich vor ihm, Brüder und Schwestern im Herrn. Vergiss deine Berufung nicht. Und hier erinnere ich mich an die Einleitung. Ne? Heute willst du ja besonders heilig sein, darfst dann auch eine Stufe höher stehen. Und dann merken wir schon, das kann es doch nicht sein. Er spricht von den Heiligen. Hier heißt es in meiner Übersetzung der Menge, da heißt es hier, ein Gruß richtig, den in Jesus Christus Geheiligten oder Heiligen, den von Gott berufenen Heiligen, samt allen denen, welche den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jeglichem Ort, bei ihnen wie bei uns. Gnade sei mit euch und Friede vor Gott. Jeder von uns ist berufen als Heiliger. Wow, denken wir jetzt an Heiligenschein, denken wir an diesen Glanz, denken wir, wir müssen uns jetzt ganz besonders anstrengen, uns ein sauberes Hemd anziehen und dann gehen wir am Sonntag in die Kirche. Wenn wir nur hier Sonntagmorgens für 1,5 Stunden heilig sind, dann ist nicht das gemeint. Heilig heißt übrigens nichts anderes wie beiseite gesetzt. Wir gehören jetzt Gott, wenn wir Ja zu ihm gesagt haben. Und jetzt sagt Jesus, folge mir nach. Bist du es, Herr? Folge mir nach. Und er sagt, lebe so, wie ich lebe. Lass mich in deinem Leben scheinen, wo immer du bist. Hier in der Gemeinde ist es am wenigsten notwendig, denn da sind wir unter uns. Aber wo wir unterwegs sind in dieser Welt, da ist es wichtig, dass wir Stück um Stück rausstrahlen lassen, was Christus in uns ist. Das bedeutet, heilig zu sein. Deswegen macht nichts, wenn du heute nicht besonders heilig warst. Das weiß ich nicht. Denn du bist heilig. Jeder von uns ist heilig, weil wir dazu berufen sind. Zweitens sagt er hier, alle diejenigen, die seinen Namen anrufen, und das finde ich spannend, an jeglichem Ort, zu jeglicher Zeit, wusstet ihr, dass Christentum, auch wenn wir manchmal ein anderes Bild haben, eben nicht, dass es, wir brauchen eine Kathedrale, einen besonders heiligen Raum, und dort darf man Gott anbeten. Das war früher im Alten Testament so, da gab es einen Tempel, nur dort wurde richtig angebetet. Und jetzt in Christus, an jedem Ort, in den Wohnzimmern, vor Fernsehern, geht gerade nicht anders, ne? An eurer Arbeitsstelle? Habt ihr da Gott schon mal angerufen? Ihr müsst nicht zwingend die Hände heben, das würde ein bisschen im Großraumbüro seltsam wirken, denke ich. Ihr müsst auch nicht auf die Knie gehen, aber ihr könnt Gott anrufen in euren Herzen, vielleicht auch mal mit einem leisen Gebet. Da brauchen wir nämlich seine Hilfe, oft genug, oder? Da, wo wir ihn brauchen, wir dürfen ihn überall anrufen. Was für eine Ausstattung, keine Grenzen mehr. Christus ist mit uns. Wir können an jeglichem Ort ihn anrufen. Oh, ist das stark, oder? Ah, geht doch. Selbst in der Maske kann man begeistert sein. Denn das ist, was Christsein ausmacht. Und das Dritte, was wir hier finden, er wünscht den Gnade und Friede. Und das ist unser, möchte ich mal sagen, Kompass. Die Gnade ist, dass das alles, was wir sind und haben, ein Geschenk von Christus ist. Aus Gnade fließt Dankbarkeit. Oh ja, wir gehen alle durch herausfordernde Zeiten. Viele von euch, die ich kenne, ich weiß, wie schwierig so manches gewesen ist, durch das ihr gegangen seid und immer noch geht. Wir haben gestern, darf ich das sagen, die Kerstin besucht. Ich war schon oft als Pastor in Krankenhäusern, um Krankenbesuche zu machen, aber ich war noch nie, das hat sich ein bisschen nach Romeo und Julia angefühlt, ne? Unten zu stehen, da geht ein Fenster auf und dann winkt man und ruft sich zu, weil man nicht rein darf. Es war trotzdem schön, sie zu sehen und kurz zu sprechen. Das sind nicht gerade einfache Zeiten, ne? So unter Corona-Umständen im Krankenhaus zu sein. Aber in diesem Krankenzimmer kann Kerstin Gott anrufen. Und dort kann die Gnade sie berühren, zu wissen, trotzdem ist alles ein Geschenk. Und zu wissen, dass der Friede Gottes in unseren Herzen wohnt. Das ist unsere Ausrichtung. Vergesst eure Berufung nicht. Ihr seid Heilige, wo immer ihr seid. Ihr könnt jederzeit Gott anrufen. Und ihr seid beschenkt mit Gnade und Frieden. Der zweite Aspekt, vergiss nicht deine Ausrüstung. Schaut mal, was Gott uns alles gegeben hat. Er redet hier von drei Begriffen. Ihr müsst euch die nicht merken. Ich will euch jetzt auch nicht unbedingt einen Grundkurs in Griechisch geben, aber es ist spannend, welche Begriffe er verwendet. Er sagt hier im Menge übersetzt es so, ihr seid in allem ausgerüstet, reich geworden an aller Redegabe und aller Erkenntnis, wie denn das Zeugnis von Christus in euch fest ist. Ihr steht infolgedessen an keiner Gnadengabe zurück, während ihr auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus wartet. Die Redegabe, da steht das griechische Wort Logos dahinter. Ihr kennt es vielleicht vom deutschen Logik, ne? Ist doch logisch. Meine Frau sagt immer bei einem Argument, das ist logisch. Und dann sage ich, deine Frauenlogik ist irgendwie, kapiere ich jetzt nicht. Logik bedeutet eigentlich, oder Logos bedeutet eigentlich das Wort. Christus ist das Wort. Es heißt, dieses Wort ist nah bei uns. Natürlich sollen wir immer wieder gerne in der Bibel lesen, dafür haben wir es bekommen. Aber es muss in unseren Herzen wohnen. Und wenn es in unserem Herzen wohnt, dann kann es der Heilige Geist auch immer wieder herausholen. Ich glaube, es ist auch eine gute Zeit, wieder neu die Herausforderung anzupacken, die Bibel aufzuschlagen, sie durchzulesen, das Wort Gottes in uns wirken zu lassen. Diese Bibel ist ein Geschenk an uns. Denn es sind nicht einfach nur Buchstaben, sondern wenn der Heilige Geist sie uns bewusst macht, dann wird es so eine Quelle der Kraft. Lest in der Bibel. Wenn ihr es noch nicht so gewohnt seid oder wenn ihr es noch nie gemacht habt, dann fangt an einfachen Ecken an, wie Markus-Evangelium zum Beispiel. Und lest die Geschichten von Jesus Christus, was er gesagt, was er getan hat. Das inspiriert. Wenn ihr schon weiter tiefer eingestiegen seid, dann geht an die Stellen auch mal ran, vor denen ihr euch bisher noch gedrückt habt. Lest es, taucht ein. Ihr seid reich gemacht am Wort. Ihr seid reich an der Erkenntnis, das griechische Gnosis, das kennen wir in der Diagnostik zum Beispiel, das heißt durcherkennen auf Deutsch, Diagnostik. Also wenn man ins Krankenhaus geht, ne, eine Diagnose erstellt, dann hat man durch Diagnosis eine Durcherkenntnis, alles gecheckt. Und diese Erkenntnis, diese Gnosis haben wir durch den Heiligen Geist bekommen. Wir denken immer, und ich höre das immer wieder als Pastor, wenn Leute sagen, ich weiß noch nicht so viel, ich muss erst noch mehr wissen. Und er sagt, wann genau wirst du ausreichend wissen, um nach A oder nach B zu gehen? Wie viel musst du kennenlernen? Wie viel musst du lernen? Wie viel musst du studieren? Und daran erkennen wir, es wird nie genug sein. Und das Spannende ist an die ersten Christen, die haben sich mit sowas nicht aufgehalten, denn sie haben von dem geredet, was sie wussten. Von dem, was in ihren Herzen war. Und das haben sie weitergegeben. Weißt du, manchmal haben wir als Nachfolger Christi so ein bisschen, sag mal, Schiss, mit anderen über unseren Glauben zu reden, weil wir denken, wir können das nicht so gut erklären. Die sollen mal zum Ewald gehen, ne? Und der kann das dann machen. Aber Gott hat uns dahin geschickt. Gott hat dich dahin geschickt. Da, wo du arbeitest, da, wo du lebst, da, wo deine Verwandtschaft ist. Dass du mit deinen Worten, mit dem, was du im Herzen hast, über Christus redest. Mehr musst du nicht tun. Es geht niemals im Reich Gottes um Perfektion. Bitte denk daran. Es geht immer nur um Authentizität. Dass es echt ist. Darum geht es. Und die ersten Christen, die waren da ein Tick mutiger. Und sie haben auch in schwierigen Zeiten, wenn Verfolgung drohte, ihr könnt in der Apostelgeschichte lesen, nie dafür gebetet, dass die Verfolgung aufhört. Das geschieht übrigens auch in den Ländern, wo viel Verfolgung ist. Die Christen beten dort nicht, nimm die Regierung weg, damit alles einfacher wird, sondern sie beten, wie die ersten Christen, gib uns Mut, dass wir davon reden und nicht schweigen. Ich glaube, wir brauchen wieder mehr Mut, davon zu reden. Und das Letzte ist auch spannend, dass er uns diese Offenbarung gibt. Auch hier befindet sich ein Wort dahinter, das wir schon oft gehört haben, aber oft falsch interpretieren. Das griechische Wort Apokalypse. Da gibt es so einen bekannten Film, eine Apokalypse, und da denken wir an Weltuntergang. Tatsächlich bedeutet es nichts anderes, kommt aus der Theatersprache, als dass ein Vorhang aufgeht und man jetzt sieht. Wir warten auf diese Offenbarung, und zwar die Offenbarung von Jesus Christus. So heißt auch das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung von Jesus Christus. Der Vorhang geht auf und was sehen wir? Nicht Weltuntergang, sondern Jesus Christus. Und darauf warten wir. Und wisst ihr, dieses Buch der Offenbarung, von dem manche Christen auch ein bisschen Schiss haben, denken, was ist da alles, ist eigentlich ein Buch der Ermutigung. Denn eine Aussage zieht sich dahin durch, nämlich Jesus hat alles in der Hand. Wenn ihr jetzt euch fragt, wie wird das nur alles weitergehen? Wird endlich im März alles besser oder im April? Haben wir das alles hinter uns? Können wir wieder zurückkehren zum Alten? Dann lasst uns lieber so klug sein und vorsichtig sein, ob es überhaupt eine Rückkehr zum Alten gibt. Ob wir uns da nicht an manches gewöhnen müssen. Nur eines wissen wir gewiss. Wir warten nicht darauf, bis die Politiker neue gute Entscheidungen getroffen haben. Wir warten nicht darauf, wie ein neues System des Lockdowns funktioniert. Wir warten auf die Erscheinung Jesu Christi, auf die Offenbarung. Dass der Vorhang aufgeht, wir sehen, was Jesus Christus tut. So alles in unserem eigenen Leben, aber auch in den Leben von anderen. Dafür beten wir. Darum schauen wir. Das ist, was unsere Hoffnung gibt. Und zum Schluss, der dritte Punkt, vergiss nicht das Fundament, auf dem du stehst. Es ist zum einen, dass er uns Festigkeit verleiht, so heißt es. Und wir warten auf die Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, der euch Festigkeit verleihen wird bis ans Ende, sodass ihr am Tage unseres Herrn Jesus Christus frei von Tadel dastehen könnt. So wie ihr sehr intensiv mit unseren Geschwistern in Kasachstan verbunden sind, so haben wir auch eine recht enge Beziehung, vor allem zu Jenja und Olga in Veselkov in Rudny. Und immer wieder so periodisch werden wir mal wieder so ein bisschen zugeschüttet mit Bildern, was so gerade wieder gelaufen ist, ob eine Taufe oder Arbeit mit Kindern. Und wir finden das immer wieder spannend, wenn vor allem Jenja sagt, naja, das ist eigentlich, ja, dürfen wir ja so nicht machen, aber wir machen es trotzdem. Wir machen es trotzdem. Wir gehen einfach unseren Weg weiter. Und uns macht das immer wieder Mut. Wir beten für sie. Genau in diesem Sinne, dass sie darin festhalten können, dass sie sich nicht entmutigen lassen von all den Umständen, die sie versuchen wollen, abzuhalten, als Christen mit ihrem Zeugnis zu leben. Und dann denken wir, ihr seid Vorbilder, das wollen wir auch. Manches mag nicht mehr möglich sein. Na und? Wir finden Wege, denn Christus findet immer Wege. Und das ist unser Fundament, dass wir Stärke und Festigkeit bekommen, in unserer Beziehung zu Jesus Christus, weil er sich nicht verändert. Die Umstände, who knows? Weiß ich nicht. Aber Jesus bleibt derselbe. Er wird euch Festigkeit verleihen, sagt er zu den Korinthern und meint auch uns. Wenn ihr schwankt, wenn ihr Angst habt, wenn ihr unsicher seid, wenn ihr nicht wisst, wie es weitergeht, Christus ist bei euch und er gibt euch Festigkeit, er gibt euch immer wieder neuen Mut, dass ihr durchhalten bis ans Ende, von dem wir nicht wissen, wann es sein wird. So lange machen wir weiter. Wir geben nicht auf. Wir gehören nicht, so schreibt der Hebräerbrief im Kapitel 10, Vers 39, wir gehören nicht zu denen, die ängstlich zurückweichen, sondern die feststehen im Glauben. Ganz ehrlich, meine Seele möchte manchmal sagen, oh, das ist mir alles zu anstrengend. Oh, muss das sein? Da wirst du so zum Gummibärchen. Dann lese ich das Wort wieder und dann sagt Paulus, und der hat es auch nicht immer einfach gehabt, der hat so ein paar Mal hinter die Ohren gekriegt, gesteinigt ist er worden, mit dem Schiff ist er untergegangen. Aber der war irgendwie ganz schön schwierig tot zu kriegen. Am Ende doch irgendwann, aber Ungeziefer vergeht nicht, so ein bisschen sind wir auch. Er hat sich immer wieder aufgerichtet, an seinem Herrn, in seiner Verbindung mit dem Herrn und hat nicht locker gelassen. Deswegen dürft ihr nicht locker lassen in eurem Weg mit Jesus Christus. Und wenn ihr ihn noch nicht kennt, vielleicht gibt es den einen oder anderen hier oder auch da, dann ist eine gute Gelegenheit, sein Herz zu öffnen für ihn. Denn er ist es, der uns die Festigkeit gibt. Es ist nicht ein bestimmter Glaube, nicht die Erkenntnis, das Kennen von bestimmten Begriffen, sondern dass wir ihn kennenlernen, Jesus Christus. Und deswegen der letzte Satz, und das ist auch wichtig. Treu ist Gott, durch den ihr in die Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, berufen worden seid. Das ist der Kern unseres Glaubens. Der Kern ist, dass wir verbunden sind mit Jesus Christus, Gemeinschaft mit ihm haben. Jetzt, wo wir in Zeiten des Social Distancing, ein schlimmes Wort, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, so manche sind von der Persönlichkeit, ach ja, also ich brauche jetzt nicht immer einen Haufen Leute um mich rum, ich kann ganz gut mit mir selber klarkommen. Aber es gibt auch welche, die sagen, oh, ich vermisse die Gemeinschaft und man kann keinen mehr drücken und noch nie mal eine ordentliche Hand schütteln. Alles oder maximal nur mit einer, ne, wenn du einmal Handschuhe anziehst, dann darfst du auch wieder Hände schütteln. Ja, der Ghetto-Gruß kommt jetzt. Oh Mann. Okay. Aber merkt ihr was? Die Gemeinschaft mit Jesus Christus, da kann kein Social Distancing dazwischen. Da kann kein Erlass der Regierung, der Landesregierung, der Stadtverantwortlichen das aufhalten. Wir öffnen unsere Herzen und können mit Christus zusammen sein. Ich liebe es, wenn ich zu Hause bin und Zeit habe, dann gehe ich morgens einen Gebetsspaziergang, weil ich laufe einfach rum, bete so in Sprachen und was mir so in das Herz kommt und ich merke jedes Mal, wie mir das Energie gibt für den Tag. Einfach eine Runde mit meinem Herrn spazieren. Sieht ja keiner, ne? Und zu zweit darf man bei uns zumindest spazieren gehen. Also das mache ich übrigens auch mit vielen aus der Gemeinde. Wir treffen uns dann zu zweit zum Spazieren gehen und zum Unterhalten. Das darf man. Dann machen wir das. Aber mit Christus kann ich jederzeit an allen Orten, überall Gemeinschaft haben. Hier auch. Zu Hause. Am Bahnhof. Mitten auf der Straße. Wenn es schneit, wenn die Sonne scheint, wenn es regnet. Dazu sind wir berufen. Das ist es, was unseren Glauben ausmacht. Und dafür bete ich, dass wir das wieder neu erkennen. Wir, die wir schon lange Christen sind, ihr alle, die ihr damals noch die Flensburger Straße miterlebt habt, na, wir, die wir schon lange wissen, wie das funktioniert. Vergesst bitte nicht, dass es darum geht, das frisch zu erhalten, aus Gemeinschaft mit Christus. Ihr, die gar nicht wisst, wovon ich gesprochen habe, als ich Flensburger Straße erwähnt habe, was war da? Fragt die, die vorhin die Hand gehoben haben. Ihr, die ja noch ganz frisch seid oder gerade an dem Punkt, wo ihr überlegt, ist das nicht etwas, was mein Leben auf neue Beine stellt? Vergesst nicht, dass es nicht darum geht, sich richtig zu benehmen, das Richtige zu glauben, irgendwie ein paar Regeln auswendig zu lernen, wenn es darum geht, Jesus Christus kennenzulernen und festzuhalten. Denn dazu sind wir berufen. Amen. Amen.